Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atayna. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 22. November 2022, gleich dem 1. Asar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Gestohlenes afghanisches Geld«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Kanani. Anti-Iran-Resolution beschädigt Beziehungen zwischen Teheran und IAEA. Iran. Verstärkte Beziehungen zu Armenien verbessern Stabilität und Sicherheit im Südkaukasus. Jemenitische Armee vereitelt Versuch eines ausländischen Schiffes, Öl zu stehlen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Kanani. Anti-Iran-Resolution beschädigt Beziehungen zwischen Teheran und IAEA. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums gab an, die internationale Atombehörde IAEA habe die politisch motivierte Resolution gegen Iran angenommen, obwohl das Land das transparenteste friedliche Nuklearprogramm habe. Auf einer Pressekonferenz am Montag in Teheran sagte Nasser Kanani, die politisch motivierte Resolution wurde herausgegeben, während Iran im Vergleich zu anderen Ländern das transparenteste friedliche Nuklearprogramm in Bezug auf die Anzahl der Anlagen unter IAEA-Aufsicht und die Anzahl der Inspektionen der Agentur hat. Er sagte, dass die Resolution durchgesetzt wurde, nachdem die USA und die drei europäischen Länder Druck auf den IAEA-Gouverneursrat ausgeübt hatten. Zuvor hatte Kanani bekannt gegeben, Iran habe den ersten Schritt getan, um auf die Resolution zu reagieren. Als Reaktion auf das jüngste Vorgehen der drei europäischen Länder und der USA, das heißt der Verabschiedung einer Resolution gegen Iran, wurden im ersten Schritt mehrere Maßnahmen auf die Tagesordnung der iranischen Atomenergieorganisation gesetzt und am Montag in Anwesenheit von Inspektorin der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in den Atomanlagen Natanz und Fordo umgesetzt, sagte er. In diesem Zusammenhang sagte auch der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation Mohammad Islami am Sonntag, die Islamische Republik werde eine entschlossene Antwort auf die Anti-Iran-Resolution geben. Später berichtete die Nachrichtenagentur Student News Network Teheran, habe die internationale Atomenergiebehörde in einem Brief über seine Entscheidung informiert, mit der Anreicherung von Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60% in seiner Nuklearanlage Fordo zu beginnen. Iran. Verstärkte Beziehungen zu Armenien verbessern Stabilität und Sicherheit im Südkaukasus. Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten, Ali Boredikani, sagte, Die Ausweitung der Beziehungen zu Armenien in verschiedenen Bereichen werde den Interessen der beiden Nationen dienen und die Stabilität und Sicherheit in der Südkaukasusregion verbessern. Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden armenischen Außenminister Menatsakan Safarian am Montag in Teheran erklärte Boredikani, die Islamische Republik sei entschlossen, die bilaterale Zusammenarbeit weiter zu fördern. Der armenische Diplomat begrüßte seinerseits die Unterstützung Irans für die territoriale Integrität seines Landes und sagte, Erivan sei entschlossen, die Zusammenarbeit mit Teheran zu stärken, insbesondere in den Bereichen Handel und Wirtschaft. Er äußerte die Hoffnung, dass Iran und Armenien die wachsenden Beziehungen weiter fördern würden. Boredikani und Safarian erörterten auch die jüngsten Entwicklungen in der Region und betonten die Bedeutung der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Safarian, der an der Spitze einer Delegation zu einem offiziellen Besuch in Teheran ist, hatte zuvor am Sonntag ein Treffen mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian. Amir Abdollahian sagte bei dem Treffen, die Eröffnung des iranischen Generalkonsulats in der Stadt Kapan in der südlichen armenischen Provinz Yunik im Oktober sei ein praktischer und wichtiger Schritt zur Intensivierung des Handelsaustauschs und der Wirtschaftsbeziehungen. Safarian zufolge hätten Teheran und Erivan große Kapazitäten und ein angemessenes Potenzial, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Er betonte die Bedeutung der Umsetzung der bereits zwischen beiden Seiten getroffenen Vereinbarungen. Auch würdigte er die prinzipientreue und konstruktive Haltung Irans zum Recht der Länder, ihre territoriale Integrität zu verteidigen, und lehnte jede Änderung der internationalen Grenzen ab. Jemenitische Armee vereitelt Versuch eines ausländischen Schiffes, Öl zu stehlen. Der Armee und den Volkskomitees des Jemen ist es gelungen, einen ausländischen Öltanker daran zu hindern, das dringend benötigte Öl des Landes zu stehlen. Den jemenitischen Streitkräften gelang es, ein Ölschiff, das versuchte, den Hafen von Al-Daba im Süden des Landes zu erreichen, zum Auslaufen zu zwingen, schrieb der Sprecher der jemenitischen Armee, Brigadegeneral Yahya Sari, am Montag auf Twitter. Er erklärte, das Schiff wäre auf einer Mission, um viele Mengen Öl zu stehlen. Sari fügte hinzu, die jemenitische Armee habe die Operation begonnen, nachdem das Schiff die Warnungen der Streitkräfte nicht beachtet habe. Die jemenitischen Streitkräfte verteidigen weiterhin den souveränen nationalen Besitz, damit die Einnahmen des Landes zum Wohle der Jemeniten verwendet werden können und das Gehalt aller Angestellten im ganzen Land bezahlt werden kann, so Sari weiter. Zuvor gelang es den Armeetruppen des Landes in einem ähnlichen Vorfall am 21. Oktober vergangenen Jahres, einen ausländischen Öltanker in den Gewässern vor der energiereichen südlichen Provinz Sabwa zu stoppen, als er versuchte, Rohöl aus dem verarmten arabischen Land zu schmuggeln. Der Hafen von Sabwa wird von Söldnern der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition besetzt. Islamischer Dschihad. Israelische Verbrechen werden Palästinenser nicht vom Widerstand abhalten. Ein hochrangiger Anführer der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad hat die tödliche Erschießung eines palästinensischen Mittelschülers während eines Überfalls israelischer Streitkräfte auf die im Norden der Westbank besetzte Stadt Jenin angeprangert und die wiederholten israelischen Angriffe als vergeblichen Versuch bezeichnet, den palästinensischen Widerstand zu stoppen. Ahmed al-Mudallal sagte am Montagabend, dass die wiederholten Angriffe und Aggressionen der israelischen Streitkräfte und Siedler im besetzten Westjordanland die Palästinenser niemals davon abhalten werden, den Weg des Widerstands zu beschreiten. Seit dem Märtyrertod von Izzaddin al-Rasim ist Jenin Schauplatz des Widerstands und der Kämpfe der Palästinenser gegen Israel. Die Jenin-Brigaden schwenken jetzt die Flagge der Widerstandsfähigkeit und haben sich von einer Gruppe zu einer revolutionären Volksbewegung entwickelt, so Mudallal. Der hochrangige Anführer des Islamischen Dschihad betonte, dass Israel aufgrund von Widerstandsoperationen jetzt häufig mit Krisen konfrontiert und Jenin zu einem Albtraum für das Regime geworden sei. Angesichts der Möglichkeit der Bildung eines rechtsextremen israelischen Kabinetts bereiten wir Widerstandskräfte uns auf einen erbitterten Kampf und eine Konfrontation vor. Die Widerstandsfront entwickelt ständig ihre Waffen und verstärkt ihre militärische Macht, bemerkte Mudallal. Er erklärte, Widerstandskämpfer seien entschlossen, ihren Kampf gegen das israelische Besatzungsregime fortzusetzen und ihre Kampffähigkeiten zu erweitern. Die Widerstandsfront hat alle Optionen auf dem Tisch, um es mit dem israelischen Feind aufzunehmen. Sie wird niemals von ihrem Weg abweichen, um das palästinensische Land, die palästinensische Nation und ihre Heiligtümer zu verteidigen, betonte Mudallal. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, Mahmoud As-Saadi, 18, sei am Montag in der im Norden der Westbank besetzten Stadt Jenin von der israelischen Armee getötet worden. Ihm wurde in den Bauch geschossen. Kreml verspricht, Verantwortliche für Hinrichtung russischer Soldaten zu bestrafen. Der Kreml hat geschworen, die Verantwortlichen für die mutmaßliche Hinrichtung seiner Soldaten, die sich den ukrainischen Streitkräften ergeben haben, vor Gericht zu stellen, nachdem Videos aufgetaucht sind, die offenbar die Hinrichtung zeigen. Es besteht kein Zweifel, dass Russland selbst nach den Tätern dieses Verbrechens suchen wird. Sie müssen gefunden und bestraft werden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Reportern. Die Videos, die letzte Woche in den sozialen Medien erschienen, zeigten die Leichen russischer Soldaten, die getötet wurden, nachdem sie sich ukrainischer Truppen ergeben hatten, gab Moskau bekannt. Die Ukraine hat zugegeben, dass die Soldaten nach einer angeblich unrechten Kapitulation erschossen wurden, hat jedoch die Verantwortung für ihre Ermordung zurückgewiesen. Russland wird im Rahmen internationaler Mechanismen alles tun, um auf dieses Verbrechen aufmerksam zu machen, fügte Peskow hinzu. Das russische Verteidigungsministerium hat die offensichtlichen Hinrichtungen als Kriegsverbrechen angeprangert. Letzte Woche hieß es, die Videos zeigten den vorsätzlichen und methodischen Mord an mehr als 10 Soldaten. Niemand wird in der Lage sein, die vorsätzliche und systematische Ermordung von mehr als 10 russischen Soldaten, denen in den Kopf geschossen wurde, nachdem sie sich ergeben hatten, als tragische Ausnahme darzustellen, sagte das Ministerium in einer Erklärung am Freitag. Es hieß weiter, dass dieser brutale Mord nicht das erste und nicht das einzige Kriegsverbrechen der ukrainischen Streitkräfte sei. Die UN gab letzte Woche an, sie sei auf die Videos aufmerksam gemacht worden und untersuche sie. Ein Video zeigt Soldaten, die sich offensichtlich mehreren Militärangehörigen in Tarnkleidung und mit gelben Armbinden ergeben. Die Soldaten legen sich im mit Trümmern übersäten Hinterhof eines Hauses auf den Boden. Das Video bricht abrupt ab, als Schüsse zu hören sind. Ein weiteres von oben gefilmtes Video zeigt die Leichen von etwa einem Dutzend Menschen, die von offensichtlichen Blutflecken umgeben sind. Sunday Times. Großbritannien umgeht eigene Sanktionen gegen russisches Öl. Großbritannien hatte seine eigenen Sanktionen gegen Russland umgangen, heißt es in einem Bericht, demzufolge es gelungen ist, seit März Dutzende von Lieferungen russischen Öls in das Vereinigte Königreich zu verfolgen. Die britische Tageszeitung Sunday Times sagte in einem Bericht, dass das Vereinigte Königreich mindestens 39 Lieferungen russisches Öl gekauft habe, seit Moskau Ende Februar seines Militärfeldzugs in der Ukraine startete. Großbritannien hat wegen des Konflikts in der Ukraine den Import von russischem Öl und Ölprodukten nach Großbritannien verboten. Unter Berufung auf Daten zum Tankerverkehr und Handelsstatistiken sagte die Times, Öllieferungen russischen Ursprungs im Wert von etwa 200 Millionen Pfund seien Berichten zufolge nach Schiff-zu-Schiff-Transfers an britische Häfen geliefert worden. Die Ladungen wurden jedoch als Importe aus anderen Ländern registriert, darunter Deutschland, die Niederlande, Polen, Frankreich und andere Länder, sagte die Zeitung. Berichten zufolge kamen mindestens 13 von ihnen im Juni und Juli an. Offizielle Zahlen zu Ölimporten des Amtes für Nationale Statistik Großbritanniens, ONS, zeigten jedoch, dass Großbritannien in diesen 2 Monaten kein Öl aus Russland erhielt. Als Wladimir Putins Armee im Mai ukrainische Soldaten bombardierte, die im Stahlwerk von Azovstal gefangen waren, verließ der Tanker Marina III. Mit fast 200.000 Barrel Öl den südrussischen Hafen Tuapse. Heißt es in dem Bericht, nach 5 Tagen auf See habe das Schiff neben einem größeren Tanker der in griechischem Besitz befindlichen Marinoula in den Gewässern vor Kalamata, Griechenland, angehalten. Es fügte hinzu, die beiden Schiffe waren durch große Gummirohre verbunden, während die Marinoula einen Teil der Fracht der Marine absaugte. Nach dem Schiff-zu-Schiff-Transfer segelte die Marinoula nach Großbritannien, wo sie in Immingham in Lincolnshire anlegte und am 6. Juni etwa 250.000 Barrel Öl entlud, schrieb die Times. In Europa drohen Öl- und Gasknappheit aufgrund westlicher Sanktionen gegen Russland und ein daraus resultierender Preisanstieg, Leben und Unternehmen auf den Kopf zu stehlen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Parviz Taheri mit dem Titel Kuche Surch, das heißt Rote Auswanderung.
وقتی آسمون کوچه خالی از پرنده ها شد، غم غربت و غریبی با دل من آشنا شد. قاب عکس روی تاخچه هنوزم مونس شب هاست، غربت تموم دنیا توی چشمای تو پیداست. رفتی راه تو اما تا همیشه چه رفتی آن نمیگه ناتمومه. حالا از اون طرف شب، حالا از خونه خورشید، من دلخسته رو دریاب، منو با این همه تردید. حالا از اون طرف شب، حالا از خونه خورشید، من دلخسته رو دریا، منو با این همه تری. بگو که دل من و تو با هم آشنا میمونم، آشنا با هم تا روز دیدن خدا میمونم. بگو که دل من و تو با هم آشنا میمونم، آشنا آسمون کوچه
خالی از پرنده ها شد غم غربت و غریبی با دل من آشنا شد قاب عکس روی تاخچه هنوزم مونس شب هاست غربت تمام دنیا توی چشمای تو پیداست که دل من و تو با هم آشنا میمونن آشنا با هم تا روز دیدن خدا میمونن بگو که دل من و تو با هم آشنا میمونن آشنا با هم تا روز دیدن خدا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Sie erinnern sich bestimmt, dass wir Ihnen in der letzten Sendung das Dorf Vakaneh aus der Provinz Hamedan vorgestellt haben. In der heutigen Folge werden Sie zwei Dorfgemeinde Alisad und Khaku in Hamedan kennenlernen. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Alisad liegt 75 Kilometer nordwestlich von der Stadt Hamedan im Westen Irans. Es liegt an einem Berghang und hat ein angemessenes Bergklima. Seine Geschichte geht bis in die Zeit von Safaviden-Dynastie zurück und die Wirtschaft basiert auf Landwirtschaft. Die alte Struktur dieses Ortschaft, die ineinander gelegene Gassen mit traditioneller Architektur, die vielen Bäche, die Berghangaussicht und die zahlreiche Obstgärten schaffen eine attraktive und sehenswürdige Landschaft. Der Pilgerort Zeid und die alte Moschee dieses Dorfes gelten als interessante Merkmale, aber die Höhle in dieser Ortschaft namens Alisad machte diesen Ort weltberühmt. In Alisad liegt einen der Naturwunder der Welt, eine einzigartige Wasserhöhle, in der man mit dem Boot fahren kann, eine Höhle namens Alisad, die 1900 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Alisad liegt im Süden des Dorfes und in den sogenannten Subashi-Bergen. Außerdem gibt es noch zwei weitere Höhlen namens Subashi und Sarab, 7 und 11 Kilometer entfernt von der Alisad-Höhle. Diese hat einzigartige Eigenschaften. Nach Angaben von Experten entstand sie in der zweiten geologischen Zeit vor 137 bis 190 Millionen Jahren. Die Räume, Wege und innere Gänge der Höhle bildeten sich durch Ablagerungen sowie Rutsch- und Bodenbewegungen. Historisch gesehen berichtet man, dass diese Höhle in der safavidischen Zeit entdeckt wurde. Forschungen in der Höhle und auch das gefundene Keramikgeschirr beweisen, dass schon in der Zeit der Seldschuken dort Menschen gelebt haben können. In 1962 begann ein Bergsteigerteam in der Höhle zu forschen. Ab 1967, nach den benötigten Beleuchtungen, durfte auch die Öffentlichkeit die Höhle bewundern und seitdem gilt sie als eine Sehenswürdigkeit der Provinz Hamedan und als eine natürliche Attraktion für den Tourismus. Am Eingang und zu Beginn der Höhle sind auf einer großen Fläche der Decke und Wände Calciumcarbonat-Ablagerungen zu sehen, die darauf hinweisen, dass es auch hier früher Wasser gab. Die Tiefe des Wassers schwankt zwischen einem halben bis zu 14 Metern. Die Alisat-Höhle hat auch viele Kanäle und einige davon sind immer noch unbekannt geblieben. Um die Höhle zu besichtigen, muss man zuerst ein Stück mit dem Boot fahren, danach geht man einen relativ weiten Weg auf trockenem Boden. Für den Weiterfahrt nimmt man dann wieder ein Boot.
In Alisat befinden sich viele Wege und Gänge, wovon schon insgesamt 14 Kilometer entdeckt worden sind. 4 Kilometer davon, nämlich jene, die mit Scheinwerfern beleuchtet sind, können von Besuchern besichtigt werden. Der Hauptplatz dieser Höhle besteht aus vielen großen und kleinen ineinandergelegenen Sälen, die durch Flure und Gittergänge miteinander verbunden sind. Manche davon haben eine Grundfläche von mehr als 100 Quadratkilometern. Als Wasserquellen von Alisat sind das unterirdische Wasser sowie die kleinen Bäche, die als Wassertröpfchen von Wänden und Decken tropfen, zu nennen. Im Allgemeinen bildete sich diese Höhle in vielen Jahren durch Erosion und Bildung von Lochfraßen in den Kalkfelsen, die dann allmählich miteinander in Verbindung kamen. Das Wasser zählt gemäß der Temperatur zu Kaltwasser etwa 12 Grad und es hat keinen besonderen Geruch und auch keinen Geschmack. Es ist hellblau und sehr klar, so dass man an manchen Stellen mit natürlicher Beleuchtung und bloßem Auge bis zu 5 Meter Tiefe ganz gut sehen kann. Nach Labortesten ist das Gewässer von Alisat pH-neutral und wegen dem enthaltenen Kalksalz kann es nicht als Trinkwasser verwendet werden. Es befinden sich darin zudem keine Arten von tierischem Leben. Im Allgemeinen ist die Sicht in dieser Höhle sehr klar. Die Luft ist leicht, rein, staubfrei und es ist ruhig. Wird dort eine Kerze angezündet, so bleibt die Flamme ohne jegliche Bewegung. Die Höhle hat jährlich tausende Besucher und das Tourismushotel im Dorf kann nur einen kleinen Teil der Besucher aufnehmen. In Alisat werden verschiedene Handarbeiten wie Töpferwaren, Keramik, dekorative Teppichrahmen, kleine sowie kurzhaarige Teppiche, Kissen, Strümpfe und Schals angeboten. Die Reisenden können außer Handarbeiten auch hochqualitative Milchprodukte als Souvenirs von Alisat mitnehmen. Als einheimische Speisen kann man die besonderen Suppen, Fleischeintöpfe, Kebab, Halim, Klöße und Milchbrote nennen. Liebe Hörerfreunde, das 500 Jahre alte Dorf Horku, das 7 Kilometer von Hamedan entfernt liegt, zählt ebenfalls zu den sehenswürdigen Ortschaften der Provinz Hamedan. Es liegt 2300 Meter über dem Meeresspiegel und hat eine tropikal-mediterrane Luftmasse, sehr kalte Winter und relativ warme und trockene Sommer. Der saisonale Fluss Chorku fließt im Süden dieses Dorfes. Wirtschaftlich stützt sich Chorku auf Landwirtschaft und Viehhaltung. Diese Gemeinde liegt auf einem scharfen Abhang und steinernem Boden, umgeben von vielen großen Obstgärten und dichten schönen Bäumen, wobei die bergige Landschaft die Aussicht noch attraktiver gestaltet. Auch die Wälder mit ihren verschiedenen Pflanzenarten und die Weiden- und Winterquartiere zählen zu den wichtigen natürlichen Sehenswürdigkeiten des Dorfes Chorku. Das Mausoleum von Imamzadeh Bobotohir, das in der Zeit der Safawiden auf einem Hochland im Süden von Chorku errichtet wurde, gilt als eine historische religiöse Stätte. Die Bewohner des Dorfes kennen die Geschichten von Bobotohir. Er war Mystiker und Dichter und schrieb im 11. Jahrhundert in der Zeit der Seldschuken seine Gedichte. Bobo war früher ein Titel, mit dem man ältere Personen bezeichnete, und Orion nannte man ihn, weil er sich nicht zu den weltlichen Dingen hingezogen fühlte. Nun sind wir wieder am Ende unseres Programms angelangt. Bis zum nächsten Mal und einer weiteren Folge dieser Sendereihe Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nima Shemshadi mit dem Titel Shab-e Bikasi, auf Deutsch Die Nacht der Einsamkeit.
تو این شبای بی کسی خاطرهات پیش منه، این دل تنگ و سوت و کور واسد تو سینه میزنه، گرد و غبار رفتنت نشسته رو وجود من، میپوسه از دوری تو تمام تار و پود من، تمام تار و پود من. رد نگات رو دل من تنها نشون یادگار، منم یه مش خاطره با حسرت و آه و انتظار، دل سر برام از را به در کردی، یه روز وقتی که عاشقت شدم رفتی بهم گفتی بسوز، دل سر برام از را به در کردی، یه روز وقتی که عاشقت شدم رفتی بهم گفتی بسوز. روزگار تو هم منو تنها نذار، با من غریب بگی نکن، سادگیمو برون نیار، تو لحظه های بی کسی لحظه تلخ رفتنت، چقدر دلم گرفته بود چه تلخ است و گفتنت.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Gestohlenes afghanisches Geld. Weiterhin guten Empfang.
Some say that he does have ties to Muslim extremists. I don't know.
Das ist Afghanistan, Monate nachdem die Taliban in Kabul einmarschiert und die US-Truppen aus dem Land abgezogen sind, was eine Krise ausgelöst hat. Einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Jahre des Krieges und der Besatzung hatten das Land bereits bis zum Zusammenbruch geschwächt, aber Washingtons Einfrieren der Devisenreserven Afghanistans beschleunigt es weiter. RTR Web, Welternährungsprogramm. Bis November dieses Jahres werden voraussichtlich 18,9 Millionen Menschen an akuten Hunger leiden. Die großzügige Spenderunterstützung für humanitäre Nahrungsmittelhilfe und landwirtschaftliche Lebensgrundlagen war bisher eine absolute Rettungsleine, um Leiden zu lindern. Ungefähr zeitgleich mit ihrem hastigen, chaotischen Rückzug froren die USA Milliarden von Vermögenswerten ein, die der afghanischen Zentralbank gehörten, und stoppten die Lieferung von Bargeld an die Nation, angeblich um die von den Taliban geführte Regierung daran zu hindern, auf das Geld zuzugreifen. Aber diese Geschichte hat noch mehr zu bieten. Laut UNICEF haben mindestens 95% der Haushalte in Afghanistan nicht genug Nahrung. 1 Million afghanischer Kinder leiden unter akutem Hunger. Über 3 Millionen leiden an Unterernährung. Fast 750.000 Menschen wurden von den Kämpfen im vergangenen Jahr aus ihrer Heimat vertrieben, während es schon 4 Millionen Binnenvertriebene gab. Mohammad Hassan, Vater von 2 verkauften Mädchen. Ich habe meine beiden Töchter verkauft. Eine von ihnen ist 10 und die andere 9. Der Name meiner Kleinen ist Edigul und die andere ist Siana. Edigul ist in Abkamari und Siana ist in Obe. Ich habe das wegen dem Hunger und der Not gemacht, denen wir in diesem Lager gegenüberstehen. Gados, vertriebene Afghaner. Seit wir hier sind, haben wir keinen Moment der Freude gehabt. Wir verbrennen Müll und Plastik auf dem Herd. Meine Kinder sammeln den Müll ein. Manchmal verbrennen wir Kräuter vom Straßenrand. Vor diesem Hintergrund erließ das Weiße Haus von Biden Mitte Februar eine Durchführungsverordnung, um bestimmte Vermögenswerte der afghanischen Zentralbank für die Menschen in Afghanistan zu erhalten. Mir Afghan Safi, Vorsitzender des afghanischen Verbands für Geldwechsler. Dieses Geld war ein Vorrat für Afghanistan. Es war eine Reserve für die Afghanen, ein Rückhalt für die Banken Afghanistans. Das war das Geld der afghanischen Händler und Menschen. Das war das Geld der Geldwechsler und der Baufirmen, deren Rückbürgerschaften in Banken stecken. Wenn dieses Geld von den USA für Entschädigungen und humanitäre Hilfe genommen wird, werden alle Banken Afghanistans zusammenbrechen. Von den 7 Milliarden US-Dollar an Mitteln sollten 3,5 Milliarden US-Dollar für Hilfsmaßnahmen in Afghanistan verwendet werden, wo seit Monaten die Angst vor einem Massenhunger herrscht. Die verbleibenden 3,5 Milliarden US-Dollar sollten den Familien der Opfer des 11. September zur Verfügung gestellt werden, die vor Gericht Entschädigung fordern. Und das, obwohl keiner der 19 Flugzeugentführer, die die Anschläge vom 11. September verübt haben, aus Afghanistan stammt. Haji Khan Mohammad Safaraz Bas, Geldwechsler. 3,5 Milliarden Dollar werden für die Opfer des 11. September verwendet, während wir mehr zum Opfer fielen als sie. Die anderen 3,5 Milliarden Dollar werden uns als humanitäre Hilfe gegeben. Sie geben das Geld aus unserer eigenen Tasche als humanitäre Hilfe. Das ist unser Geld und wir wollen von niemandem Hilfe aus unserem eigenen Geld. Wir haben das Recht auf unser eigenes Geld und die Autorität darüber, nicht Joe Biden oder Amerika oder die Federal Bank of America. Tatsächlich war das, was Biden vorschlug, keine Gerechtigkeit für die Familien der Opfer des 11. September. Es war Diebstahl öffentlicher Gelder aus einer verarmten Nation, die bereits am Rande einer Hungersnot stand, die durch die US-Besatzung und dann ihren rücksichtslosen Rückzug verursacht wurde. Haji Dahat Gul, Vertreter Geldwechselmarkt von Kabul. Wer gibt Ihnen, den Vereinigten Staaten, das Geld, das Ihnen zur Verfügung stehende Geld eines anderen Landes einzufrieren und zu verwenden? Die Vereinigten Staaten haben dieses Recht nicht. Die Unterzeichnung dieser Durchführungsverordnung durch die Vereinigten Staaten wird der afghanischen Wirtschaft große Probleme bereiten. Die Vereinigten Staaten wollen Afghanistan in eine Wirtschaftskrise stürzen. Während das Weiße Haus das afghanische Geld zunächst unter dem Vorwand einfror, zu verhindern, dass es in die Hände der Taliban gelangt, hat es nun eine weitere lahme Ausrede erfunden, indem es Bedenken anführte, dass die Gelder in die Hände von Terroristen gelangen könnten, nachdem der Anführer von Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, getötet wurde, während er sich in Kabul versteckte. Mit anderen Worten plant die Biden-Administration trotz der humanitären Krise im Land nicht, die Milliarde von Dollar an afghanischen Staatsvermögen freizugeben. Wang Wenbin, Chinas Außenamtssprecher. Afghanistans Auslandsvermögen gehört dem afghanischen Volk und sollte zum Wohle des afghanischen Volkes an Afghanistan zurückgegeben werden. Der Akt der willkürlichen Verteilung und sogar der Inbesitznahme von Geldern durch innerstaatliche Gesetze und Vorschriften zeigt einmal mehr das wahre Gesicht der Macht, Politik und Hegemonie unter der Maske der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung. Im Gegensatz zu amerikanischen Amtsträgern, die sagen, dass der Krieg begonnen wurde, um terroristische Gruppen aufzuspüren, weisen einige politische Beobachter auf wirtschaftliche Interessen hin, die die Amerikaner nach Afghanistan gelockt haben. Mit den Worten des amerikanischen Philosophen James Spitzer, Die USA sind in Afghanistan einmarschiert, um seine riesigen Bodenschätze zu plündern, einschließlich des größten Lithium-Vorkommens außerhalb Boliviens, das für Komponenten in Computern, Auslösern für Nukleargeräte und Batterien für Elektroautos verwendet wird und um die Mondfelder wieder zum Leben zu erwecken. Amir Khan Mutari, amtierender Außenminister von Afghanistan. Wir haben mit vielen Ländern, einschließlich den Vereinigten Staaten, Gespräche über die Frage der Freigabe afghanischer Vermögenswerte geführt. Auf der Konferenz in Islamabad haben wir uns auch intensiv mit den teilnehmenden Ländern ausgetauscht. Die USA waren da und wir haben noch einmal dieses Thema angesprochen. Diese Vermögenswerte gehören dem afghanischen Volk und müssen so schnell wie möglich freigegeben werden. Ich habe den USA gesagt, dass wir uns nicht in einer militärischen Konfrontation befinden. Seit der Unterzeichnung des Doha-Abkommens haben die Taliban nichts Unangemessenes getan. Warum frieren die USA immer noch unsere Vermögenswerte ein? Es gibt überhaupt keinen Grund. Das Geld geht nicht an die Taliban, sondern wird zum Reichtum afghanischer Banken. Es ist gut für die afghanische Wirtschaft und kann dem afghanischen Volk Vorteile bringen. Wir haben hart daran gearbeitet, dieses Problem zu lösen. Die gleiche Geschichte spielt sich in Syrien ab, wo ein Teil des Landes immer noch unter den Stiefeln amerikanischer Truppen steht. Nach Angaben der Syrian Arab News Agency, SANA, werden häufig Konvois von Dutzenden von Fahrzeugen, darunter Tanker, die mit gestohlenem Öl aus Ölfeldern beladen sind, die von US-Streitkräften in Syrien besetzt werden, in Richtung Nordirak gesichtet, zusätzlich zu Lastwagen, die mit militärischer Ausrüstung beladen sind. Syrischer Bürger. Die USA stehlen jeden Tag unser Öl und unseren Weizen und verkaufen unsere hochwertigen Ressourcen in Tankwagen und Lastwagen, während wir uns nicht einmal die grundlegenden Lebensmittel sichern können. Die stehlen unser Öl, unsere Lebensmittel und all unsere Ressourcen und lassen uns den ganzen Tag hungern. Syrischer Bürger. Die USA haben unserer Wirtschaft großen Schaden zugefügt und die verschiedenen Ressourcen unseres Landes skrupellos geplündert, was zu Nahrungsmittelknappheit im ganzen Land geführt hat. Die USA haben auch mit uns in der Provinz Al-Hasaka um Wasserressourcen konkurriert und uns sowohl mit Nahrungs- als auch mit Wasserknappheit konfrontiert. Die USA waren schon immer so arrogant und unvernünftig. Sie besetzen unsere Ressourcen und zerstören unsere Wirtschaft. Amerika ist der größte Feind Syriens. Sie benutzen den Antiterrorismus als Vorwand, um in Syrien einzudringen. Aber was sie wirklich tun, ist, unseren Weizen und unser Öl zu plündern, während sie uns Wirtschaftssanktionen auferlegen. Wir können die USA nicht länger tolerieren. Sie sind unser Feind. Die Plünderung archäologischer Stätten im Irak und der Schmuggel tausender antiker Artefakte in die Vereinigten Staaten nach der US-geführten Invasion im Irak ist ein weiteres typisches Beispiel.
Hobby Lobby's expert advised them to be careful.
Richard Donahue, US-Staatsanwalt. Die Expertin von Hobby Lobby riet ihnen, beim Erwerb von iranischem Kulturgut vorsichtig zu sein, da hunderttausende Gegenstände aus irakischen archäologischen Städten geplündert worden seien. Sie warnte, dass Keilschrifttafeln und Rollsiegel auf dem Markt besonders beliebt seien und wahrscheinlich geplündert worden seien. Die Geschichte hätte dort enden sollen, aber das tat sie nicht. Stattdessen ging Hobby Lobby weiter und kaufte die Artefakte für ungefähr 1,6 Millionen Dollar. Jahrzehntelang haben die Vereinigten Staaten ihre neokolonialistischen Agenden unter dem Deckmantel der Förderung der Demokratie oder der Bekämpfung des Terrorismus vorangetrieben. Aber jetzt scheinen die Amerikaner die Realität der Besetzung bloßgelegt zu haben, mit aller Gewalt die Ressourcen anderer Länder zu stehlen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.